Schwarz hören.
Gerade haben wir uns noch gegenseitig fotografiert, Herr Schatz. Im Wintergarten neulich bei der Premiere von Ahoi. Ich habe Sie fotografiert und Sie haben mich fotografiert. Und schon.
Und ist es was geworden?
Es ist wunderbar. Ich meine, die Subjekte auf den Fotos, die sind ja gar nicht zu verhunzen, ist doch klar. Ne? Nein, was ich sagen wollte, und jetzt sitzen wir schon im Renaissance-Theater, im Foyer. Das haben Sie vorgeschlagen als Ort für unser Treffen. Das ist so ein Stück weit auch Ihr Zuhause, Ihr künstlerisches?
Also was Berlin angeht, in jedem Fall. Ich habe hier 1984 oder 85 gespielt. Die Kane war ihr Schicksal. Mit Erik Schumann als Captain Queek und Rolf Becker und Harry Wüstenhagen, Wolfgang Unterzaucher. Also großartig als doch relativ junger Mann mit diesen Kollegen hier auf der Bühne zu sein. Das war wunderbar. Und dann ging das mit Horst Piller los 2008. Er hat seinen Vorlass, wie das ja heißt, also einen Teil seines Archivs schon an die Akademie der Künste übergeben. Und dann hatten wir dort, das heißt, er hatte einen Abend gut, wir haben in der Akademie gelesen, ein Programm mit Briefen leben. Also ich kürze die Geschichte ab. Wir saßen dann 2008 hier auf der Bühne, auf der großen Bühne, im vollen Haus und haben dieses Programm gelesen. Und dann hatte Horst noch mehr Ideen und dann haben wir weitergemacht. Und dann hatten wir ein super Programm, Wir lernen Ihnen Deutsch. Das hatte er erfunden. Und das war zum Teil saukomisch, nicht nur, weil es über Politiker ging, sondern auch so falsch übersetzte Gebrauchsanweisungen. Aber auch gute Literatur, Felix Krull und dann Kiezdeutsch und so alles, was Horst so gefunden hat über die deutsche Sprache. Und die Leute haben geschrien vor Vergnügen. Mhm. Es war wirklich, manche Vorsteller mit Schild im Kasten ausverkauft. Wir haben das 20 Mal gemacht, das Programm. Und es ist bis heute nicht zu fassen, dass eine reine Lesung, Horst hat moderiert, mehr oder weniger, ich habe dann die Texte gelesen. Und da sitzen also zwei Männer auf der Bühne am Tisch und verhandeln die deutsche Sprache, wo erstmal jeder denkt, ach du liebe Güte. Aber die Leute haben ja schnell gemerkt, dass das gar nicht so ist. Ohne Musik, ohne Farben, ohne Fotos, ohne Projektion. Die Hose blieb auch oben. Und die Leute waren 20 Mal da und haben das angeguckt. 20 Vorstellungen. Da haben uns über 8000 Leute gesehen mit einem Programm über die deutsche Sprache. Also es ist möglich.
Wahnsinn. Na und Lesungen ist ja etwas, Herr Schatz, dass Sie ganz viel machen. Also zum Teil mit Musik jetzt oder ganz viel? Mit sehr, sehr verschiedenen Musikern?
Nein. Ja, das ist richtig und ist nicht richtig. Also meine Lesungen sind ohne Musik. Manchmal sagen Veranstalter irgendwo, ja, und haben Sie auch Musik dabei? Ich sage, warum? Naja, es lockert die Sache doch auf. Da kriege ich ja schon die Krise. Und ich sage, wissen Sie, mit Musik wird es ja nicht besser, es wird nur länger. Ich habe ja ein fertiges Programm und die Musik bin ich, also was soll ich denn machen? Kommt gar nicht in Frage, und Musik zu missbrauchen, um ein Programm irgendwie aufzulockern oder leichter zu... Ich habe doch ein gutes Programm gebaut. Entweder lese ich eine komplette Erzählung, dann ist die aber in jedem Fall so unterhaltsam, dass die Leute keine Musik brauchen. Oder es sind Gedichte und Prosa wie bei Kästner oder bei Tucholsky. Und dann liest man das und da brauche ich doch keine Musik. Aber, also wenn ich mit Musik arbeite, ja, das ist jetzt der Teil 2 meiner Antwort. Wenn ich mit Musik arbeite, dann ist das mit Symphonieorchestern, mit großen Opernsängern, oder mit Solisten wie meinem Freund Daniel Behle, diesem großartigen Tenor, mit dem habe ich gleich 5-mal die schöne Magelone gemacht. Also dieses Märchen von Ludwig Tieck, woraus Johannes Brahms die Gedichte, die innere Monologe sind, Briefe, Liebeserklärungen, ich weiß nicht, was als eine Geschichte so vorkommt, die vertont hat. Das ist ein berühmter Liedzyklus, sowas wie die Winterreise, also von Brahms eben die schöne Magelone. Dann mache ich das mit Sängern. Habe ich mit Peter Schreier gemacht und anderen Menschen.
Ich sehe Sie aber manchmal, wenn ich kurz unterbrechen darf, mit jungen Musikern, wo ich dann lese,
ja,
wir haben zusammen das und
hatte
das
gemacht. Hatte aber auch einen Sinn.
Ja,
also das muss immer einen ganz dramaturgischen Sinn haben, weil ich mag nichts, was austauschbar ist oder was beliebig wäre. Und wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund Alexander Rüß, einem jungen, kann man immer noch sagen, einen jungen Jazzgitarristen, der jetzt hat gerade sein eigenes Trio gegründet und wird Ende April, meine ich, im A-Train sein Release-Konzert spielen. Ein fabelhafter Jazzgitarrist, ein ganz großer Könner. Und mit dem habe ich ganz gezielt ein Programm gebaut, nämlich die 13 Monate von Erich Kästner, der Gedichtzyklus, mit Jazz-Miniaturen dazwischen. Das ist entstanden für den Garten der Liebermann-Villa. Ich bin ja von Anfang an bei der Liebermann-Villa ein hyperaktives Mitglied, Ehrenmitglied mittlerweile. Und dann wollten die nach Corona wieder was machen. Ich habe da zig Benefizveranstaltungen gemacht, alle restlos ausverkauft. Und da sind wirklich zigtausende von Euro inzwischen zusammengekommen. Und dann habe ich gesagt, naja, draußen im Garten Prosa lesen, schwer. Weil wenn dann ein Windstoß kommt, dann ist das vom Winde verweht und dann haben die Leute einen Zusammenhang verloren. Das geht nicht. Wenn, dann mache ich Gedichte, da ist das leichter. Und dachte, die 13 Monate, die passen natürlich in die freie Natur. Und Alexander hat sich dann die Mühe gemacht, diese Musik zu arrangieren für diese Konzertlesung, so nenne ich das.
So ist es.
Ich habe das auch gemacht mit Atrin Madani und Sophia Euskirchen und Nicola Orloff am Klavier. Das war mein Isherwood-Programm, wo Songs aus dem Musical Cabaret gesungen wurden. Ich lehne es ab, einfach nur so Musik nebenbei noch zu haben. Das muss immer einen inneren Zusammenhang haben.
Dieser Mann sprudelt. Es gibt irgendwie nichts, was ich nicht machen kann. Das sein? Es ist jetzt etwas sehr
zugespitzt. Ich kann nicht auf dem Kopf stehen und mit den Ohren wackeln. Das kann ich nicht.
Das müssen wir noch
üben. Und es gibt auch bestimmt Dinge, die ich nicht mache oder noch nicht gemacht habe. Aber das ist auch so ein Thema in meinem Leben. Von wegen Sprudeln und Geschichten erzählen oder irgendwas. Wenn nämlich einer anpiekt, alles, wo ich denke, ich habe es längst vergessen, kommt und ich kann das wieder erzählen. Und dann kommt die nächste Frage. Du musst ein Buch schreiben. Ich sage, Kinder, wer will das lesen? Da kommen lauter Namen drin vor, die kennt keiner mehr. Im nächsten Jahr liegt es im modernen Antiquariat oder irgend sowas. Ich sage, ich kann das, aber ich könnte mich auch bescheiden in der Länge, dass das Buch nicht zu dick wird, alles okay. Und dann habe ich gesagt, naja, also mittlerweile hätte ich sogar einen Titel dafür. Ich würde es nennen, mein planloses Leben. Ich habe nie in meinem Leben irgendetwas wirklich geplant, also von wegen Karriereplanung und solche Sachen. Opernsänger müssen das machen, weil die fangen mit der und der Rolle an und mit der und der können sie noch aufhören später. Aber bei uns ist ja anders. Mein Leben beruht auf den großen Überraschungen, die mir passiert sind. Mit Rollen, die kamen, mit Angeboten, die kamen, mit außergewöhnlichen Angeboten. Wenn ich mich für irgendwas besonders interessiert habe, eine Rolle am Theater oder Film, wo ich hörte, oh, da kommt das und das, hat nie geklappt. Und dann kamen die großen Überraschungen. Also Heimat, der Hunsrück-Elfteiler von Edgar Reitz, 90 Folgen der Fahnder, 52 Folgen Salto Postale, Salto Kommunale. Ich wusste nicht, dass diese Produktion kommen. Und dann geht ein Telefon und ein paar Wochen später steht man vor der Kamera. Also ich kenne das auch gar nicht mit zig Casting und all diese ganzen Geschichten. Das ist eine andere Zeit gewesen. Ich bin ja mittlerweile Dinosaurier. Also das ist ja, ich habe ja Dinge erlebt, die kennt ja heute keiner mehr. Wenn ich den Leuten die Geschichten erzähle, wie ich dann wirklich Edgar Reitz kennengelernt habe für Heimat und ich die Rolle hatte. Also ich war in diesem Ort, wo ich extra hingefahren bin, die hat mich darum gebeten. Ich glaube, ich war da eine Dreiviertelstunde. Ich habe mit ihm gesprochen, dann mit der Produktionsleiterin und dann bin ich mit 11 Drehbüchern unterm Arm weggefahren. Und von Fahnder wusste ich ja auch nichts. Ich habe in Köln Theater gespielt mit Karl Schönberg und Karin Dohr und Harald Dietl. Und dann rief das Westdeutsche Werbefernsehen mich an. Das war ja fürs Vorabendprogramm der Fahnder. Und ich spielte in Köln im Theater am Dom, also gegenüber vom WDR in der Kölner Ladenstadt. Und da rief mich die Besetzungschefin an und sagte, Herr Schatz, Sie waren ja schon bei mir, aber können Sie mir heute Abend vor der Vorstellung noch mal ein paar Fotos vorbeibringen? Ich möchte Sie vorschlagen, wir wollen dann eine Serie mit der Bavaria in München machen. Und früher reiste man ja mit Fotos, nicht? Also wir erinnern uns, es gab mal Fotos auf Papier und nicht nur Wisch und Weg. Da hatte man vom Fotografen sich ergaunert, eine Schachtel in 13x18, das war ja mal ein beliebtes Format. Dann kam 18x24, wenn ich das heute irgendwo bestelle, gucken die mich auch an, als gedonnert hat. Und diese Schachtel hatte man und dann waren da Schwarz-Weiß-Fotos drin. Ja, eins freundlich, eins miesepetrig und eins Ganzkörper oder irgend sowas. Die hatte man und damit stellte man sich irgendwo vor. Und dann habe ich die Fotos abgegeben und dann habe ich nur ein Telefonat gehabt von dem Producer, der hatte einen bestimmten Wunsch wegen einer Brille, die ich vorher bei Alfred Vohrer in einem Derrick mit Heidelinde Weiß getragen hatte. Da sagte, die Brille hätten wir gerne, können Sie die mitbringen? Ich sage, ja. Und dann bin ich zu Pfingsten 83 nach München gefahren, habe meine Kollegen kennengelernt, Klaus Wennemann, Dietrich Mattosch, Barbara Freier, Dieter Pfaff. Und dann haben wir einfach gedreht. Keine Probeaufnahmen, kein Casting, das kenne ich alles gar nicht. Also das sind einfach ganz erstaunliche Dinge. Ich will nicht sagen, dass das, ja, es war natürlich, was heißt besser, es war mindestens genauso gut wie heute, weil es fanden ja Filme statt und sie waren ja große Erfolge. Ja, war halt mal so. Warum ich das erzähle? Ich habe das eben nicht geplant. Ich hatte da kein Ziel. Ich habe immer, was als nächstes auf mich zukam, gemacht. Ein anderes Beispiel kurz erzählt, der Fahnder lief 4 Wochen und es schlug ein wie eine Granate in Deutschland. Wir waren bekannt wie bunte Hunde, wir hatten irrsinnige Einschaltquoten, abends gegen 7, was heute Primetime ist. Im WDR-Sendegebiet, dem größten in Deutschland, über 40%, das sind ja Zahlen, da träumte man ja heute
von einem
Abendprogramm.
Ja.
Und da kamen natürlich die Interviews, da wurde man zu anderen Fernsehspielen eingeladen und so weiter. Und ich saß mit der Kulturredakteurin von Münchner Merkur. Und wir hatten ein sehr schönes Gespräch und sie sagte dann irgendwann, Herr Schatz, gibt es denn irgendwas in Ihrem Leben, Berufsleben, was Sie gern noch so machen würden? Was würde Ihnen Spaß machen?
Mhm.
Und vielleicht dachte sie, jetzt werde ich sagen, naja, also ist zu spät, ist noch Hamlet oder irgend sowas. Und ich sagte, nee, wissen Sie, so in einer Fernsehshow die große Treppe runterkommen, so im Wrack mit dem Zylinder oder so, eine Show moderieren, das könnte mir Spaß machen. Dachte sie, da habe ich was für Sie. Und daraus wurden im Rahmen von diesen großen Benefizaktionen, die Tageszeitungen in jeder Stadt ja eigentlich machen, zu Weihnachten eine große Aktion haben. Der Münchner Merkur überreichte seinen großen, großen Scheck immer mit einer Original-Zirkusvorstellung im Zirkus Krone. Original. Mhm. Sie braucht nur einen Stallmeister in der Manege, so nennt man das, den Mann, der die Ansagen macht. Und das wurde ich in Alfred Biolecks Kostüm aus Stars in der Manege mit der cremefarbenen Hose, mit dem roten Frack, mit dem Zylinder, mit den Handschuhen, musste ich zum Bayerischen Rundfunk fahren in München in Fundus und da haben die mir das anprobiert und leicht geändert. Und bei der Zirkusvorstellung waren halt draußen im Foyer Uschi Glas und Helmut Fischer und Dieter Pfaff und der Leopold von Bayern und so. Die haben Popcorn verkauft und das habe ich 3-mal gemacht, immer im Februar. Und das war toll, was ich da kennengelernt habe und erfahren habe und bis heute behalten habe. Und wir reden bitte von Zeiten. Es gab einen, wer sich daran erinnern mag, einen Walkman. Das war eine Kassette in diesem kleinen Gerät.
Ja.
Und sowas hatte ich natürlich von Sony, weil für Tournee oder so war das natürlich super, wenn man sowas mitnehmen konnte. Und dann bin ich 7 Abende in den Zirkus Krone gegangen, habe die Originalansagen aufgenommen, habe die zu Hause abgeschrieben, dann habe ich die gelernt, dass man nur bitte nicht mit einer Moderationskarte rausgeht, weil ich habe ja noch 3 Wochen gehabt, um das zu lernen, ein Fahnder-Drehpausen oder so. Und dann habe ich das gemacht. Natürlich auch ohne Honorar und so weiter. Klar, war ja ein Benefiz. Aber das war auch so, wo ich bis heute dankbar bin, dass diese Frau mir die Frage gestellt hat und ich genau das gesagt habe mit Frack und Zylinder und solchen Sachen, die sagen, oh, da habe ich was für Sie. Und daraus besteht mein ganzes mittlerweile 40 Jahre mindestens währendes Berufsleben und das finde ich ganz doll und bin dafür auch sehr, sehr dankbar.
Ja, also so eins hat sich aus dem anderen ergeben. In meinem Leben war das auch so. Irgendwas habe ich gemacht und daraus hat sich was anderes ergeben und wir sind sowieso uns beide sehr, sehr ähnlich. Wir sind beide Wagen.
Wir haben auf Tournee, wenn wir Kaffee trinken waren oder so, haben wir uns mal gegenseitig die Zuckerstückchen vorgelesen über die Sternzeichen. Und ich muss sagen, dass das, was über die Waage gesagt und geschrieben wird, sei es nun also in der Brigitte oder auch in einer anderen Zeitung oder von Wissenschaftlern, irgendwie haut das hin. Mit dem, was da so über die Waage gesagt wird. Allerdings irren sich so viele Leute bei der Waage, die sagen, ja, was ist denn? Waage ist doch immer so ausgeglichen. Ich sage, nein, die Waage ist eben ja vielleicht ausgeglichen, aber in dem Moment, wo du in die eine Waagschale, und wir erinnern uns, es gab ja mal Waagen ohne digitale Anzeige, da wurden Kartoffeln in die Wanne gekippt und auf der anderen Seite kamen die Gewichte und wenn der Gemüsehändler nicht in der Mitte festgehalten hat, dann hast du auch einen richtigen Preis bezahlt. Also das war ja auch mal alles so. Aber die Waage ist ausgleichend. Sie sucht den Ausgleich. Wenn man 2 Waagschalen hat, beim Apotheker gibt es ja so manchmal ausgestellt, so kleine Waagen mit der Messingschale, tust da was rein, dann geht doch die andere hoch oder sie geht runter oder wie auch immer. Die Waage sucht den Ausgleich. Und ich habe, wann immer ich von jungen Kollegen was gefragt werde oder soll irgendeinen Rat geben oder so, dann erkläre ich das und sage das, wie ich das denke und meine und sage gleich dazu, ich bin vage und ich suche immer den ekelhaften Ausgleich. Also bedenke lieber gleich das mit und bedenke gleich das mit, weil das könnte passieren.
Ja, studiert haben Sie ja Germanistik und Theaterwissenschaften.
Ich habe das angefangen. Und habe tatsächlich Germanistik, das Studium mit der mündlichen Prüfung, das Grundstudium abgeschlossen, mit sehr gut.
Das lag
an einem sensationellen Professor, den ich hatte, Andrzej Wirth, ein Freund auch von Reich-Ranicki, wie ich aus der Biografie da erfahren habe. Was er mir damals gegeben hat durch seine Vorlesung in der Rostlaube von der FU über absurdes polnisches Theater. Ich habe bei dem mitgeschrieben und mitgeschrieben und mitgeschrieben. Und Das hat mich so befeuert, dass ich natürlich dann das Thema, was vorgegeben war für die mündliche Prüfung, nämlich Verlauf des dramatischen Diskurses bei Peter Weiß und Bertolt Brecht, war ich dann mit ihm und einem Co-Prüfer in dem Büro oder irgendwas, wo man da saß und kriegte Fragen gestellt. Und dann hieß es, ja, wir müssen Sie bitten, jetzt mal rauszugehen und so. Und da bin ich rausgegangen. Na, ich war kaum draußen, sagte, Sie können wieder reinkommen und Sie werden sich's ja denken können. Und dann sagte er, sehr gut. Und das war so... Ja, also nachdem ich nicht so ein Abitur hatte mit sehr gut, sehr gut, sehr gut, war das schon mal sehr gut.
Das hängt eben davon ab, welche Leute um einen herum sind,
oder? Es ist so wichtig, wie die Leute einen befeuern, wie sie einen ermutigen, wie sie einem Freude machen, Spaß machen. Ja. Ich habe ja beim RIAS Berlin meine ganze Gymnasialzeit verbracht. Also jahrelang war Hans Rosenthal mein Chef in der Unterhaltung. Und ich habe mit 15, 16 ging das ja alles los, habe ich Aufnahmeleitung gemacht, Regieassistenz gemacht, Interviews gemacht, ich weiß nicht was alles. Und bis heute sage ich immer, die haben mich machen lassen. Warum denn? Also ich konnte oft mal mehr als guten Tag, auf Wiedersehen, bitte und danke, was ja heutzutage schon eine ganze Menge wäre. Wir nehmen ja jetzt hier auf mit so einem kleinen Fummelgerät.
Ja,
und,
das ist ein Reportergerät,
alles
nennt sich das.
Ja,
alles, das sollten
alles
Sie
ganz
aus Ihrer
toll.
Früheren Zeit noch kennen.
Nee, ich bin mit der schweren Nagra umgehängt gegangen, bei 30 Grad im Schatten und habe Straßenumfragen gemacht. So einfach war das alles nicht.
Ich weiß.
Und es gab mal Sachen, Tonträger, die bestanden aus einem langen, langen Tonband.
Schnürsenkel
so wie
auch
Kassette,
genannt.
Schnürsenkel genannt.
Ja, genau.
Und ich habe mit der Schere meine Interviews oder andere selber geschnitten.
Na klar, und blauen
lange Schrägschnitte gemacht und ich habe T's und D's angehängt hinten dran, wo keine waren. Also das war alles toll, was man lernen und machen durfte. Und dann habe ich diese ganzen Leute interviewt und gemacht und wenn ich dann gestandene Journalisten ausstechen konnte, weil ich kriegte das Interview mit Rudi Carrell, was der andere nicht gekriegt hatte, habe ich gedacht, komm, lass mich mal machen, mal gucken. Und zack, habe ich gesagt, ich habe übrigens das Interview mit Rudi Carrell. So, das hat einfach Spaß gemacht.
Ja.
Und das wusste man ja auch vorher nicht, dass diese Aufgabe auf einen zukommt. Also das war ganz großartig. So, also RIAS-Zeit. Und habe also meine Sachen gemacht und dachte, naja, du hast ja hier gut zu tun, die mögen dich, offenbar kannst du das. Ich denke ja da über sowas nicht nach. Ich mache einfach, was ich für richtig und für wichtig halte, das mache ich. Und so gut, wie ich mir das vorstellen kann und so gut ich es überhaupt umsetzen kann, so mache ich das. So ist es bis heute. Und dann dachte ich, naja, vielleicht wirst du Journalist.
Mhm.
Verschenk dein Abitur nicht, was du machst. Und da ich mich ja nun immer für Theater und Oper und Konzert irrsinnig interessiert habe, dachte ich, naja, Germanistik und Nebenfach musste man ja machen, Theaterwissenschaft. Und das habe ich dann angefangen. Aber dann kam, und ich bin ja, heute nennt man das elegant, Quereinsteiger, ich war ja totaler Laie. Ich habe ja in meinem Leben keine Stunde Schauspielunterricht, Sprechunterricht, Gesangsunterricht gehabt. Von jetzt auf gleich, also als sein Abitur durch war, machte ich plötzlich Regieassistenz drei, vier Mal am kleinen Theater, in der Akademie der Künste und im Hebbeltheater. Und auf einmal kam eine Kollegin und sagte, Hans-Jürgen, die suchen Jungs wie dich bei der ZBF für einen Film, du gehst dahin. Die ZBF war die Künstlervermittlungsstelle oder für alle künstlerischen Berufe für Film und Fernsehen, also auch Kameraleute und so weiter. Und ich sag, Gabi, ich bin doch kein Schauspieler. Ich hatte am Hebbeltheater mitgespielt, was man so macht als Regieassistent, ne? So, trägst ein Tablett rein
Wollte
oder
ich gerade sagen, sowas machen.
Und du gehst dahin oder es gibt Dresche. Dann habe ich gesagt, na gut, stehe ich nicht drauf, dann gehe ich dahin. Und dann war ich da. Ein halbes Jahr später habe ich mit Mareike Carrière, haben wir die beiden Hauptrollen in einem gut 90-Minuten Spielfilm gespielt, der beim Filmfestspielen lief. Also das sind alles Dinge, wo du denkst, jetzt planst du was und dann machst du was Vernünftiges, wirst Journalist, studierst das, mal sehen, was damit passiert irgendwann. Du weißt ja nicht, wie es hier weitergeht. Und auf einmal drehst du Filme.
Dann würde ja der Buchtitel auch nicht passen mit dem Planlosen.
Also dann hätte ich mir den ja auch nicht ausgesucht.
Eben, genau. Lieber Herr Schatz, eines der Themen im Podcast, eines der beiden großen Themen ist ja der Tod. Und der Mann hat irgendwas mit Friedhöfen zu tun.
Ja, mit Friedhof. Ich bin in Kreuzberg groß geworden, in der Urbanstraße an dem letzten Zipfel Richtung Hallisches Tor. Dort sind ja einige der ganz bedeutenden historischen Friedhöfe am Hallischen Tor, wo E.T. Hoffmann begraben ist, Chamisso, Gräfe, der große Augenmensch, Iffland, der große Theaterdirektor am Gendarmenmarkt und viele große Namen, die anderen in der Bergmannstraße.
Ja.
Und das hat mich immer interessiert, weil ich mich, ich weiß nicht warum, schon als Junge immer sehr interessiert habe für Berliner Geschichte und dann Berliner Theatergeschichte und so weiter. Und für mich waren diese Friedhöfe, diese Grabsteine immer sowas wie Geschichte zum Anfassen.
Mhm.
Der ganze Gendarmenmarkt, wenn man sich das vorstellt, an einem Scharnier festgemacht, man klappt das um. dann sind wir auf den Friedhöfen, weil alles, was da gelebt hat und was da los war, in der Literatur, in der Musik, in der Mode, in der Wissenschaft, in der Architektur, die sind alle da begraben oder in die andere Richtung auf dem Dorotheenstädtischen oder sowas, ne? Als ich dann ein bisschen öfter darüber nachdachte und da auch spazieren ging, als man dann älter war, habe ich gedacht, das ist ja schrecklich, wie das alles aussieht. Und zu der Zeit kannte ich gut den damaligen Staatssekretär für Kultur, André Schmitz. Und durch André Schmitz kannte ich sehr gut unseren Berliner Gartenbaudirektor und stellvertretenden Landeskonservator Klaus von Krosigk. Dem haben wir wahnsinnig schöne Dinge in Berlin zu verdanken. Den ganzen Pariser Platz, den Tiergarten, die ganzen restaurierten Sachen. Der hat das alles hergerichtet, was im Krieg kaputt gegangen war. Und dann habe ich gedacht, wenn ich die zwei Leute kenne, die ja Einfluss haben, dann muss ich mir das doch irgendwie zunutze machen und im Sinne der Stadt natürlich. Ich bin ja nun mal ein Berliner durch und durch und wenn es Sinn macht, setze ich mich auch für Dinge sehr, sehr ein. Wir sprachen über die Liebermann-Villa vorhin.
Ja.
Da gehört die natürlich dazu. Und dann habe ich tatsächlich es geschafft, für 12 historische Gräber meiner Wahl das Geld zusammenzusammeln durch Benefizveranstaltungen, zum Teil mit Solisten von den Berliner Philharmonikern. Das haben wir dann im antiken Saal von Caroline und Wilhelm von Humboldt im Schloss Tegel gemacht, zweimal. Wenn man was machen möchte auf dem Gebiet, also nicht nur Friedhöfe, sondern überhaupt so etwas machen möchte, dann sollte man sich mit dem Landesdenkmalamt erst besprechen. Mhm. Weil da gab es, ich weiß nicht, ob das noch gilt, es gab eine Regelung, dass derjenige, der das jetzt also unbedingt sich in den Kopf gesetzt hat, wie Hans-Jürgen Schatz, der sagt, die und die Gräber will ich, dass die gemacht werden, dann muss man 51% oder 49% liefern und die andere Seite muss die anderen liefern.
An Geld.
Also an Geld. Mhm. Ne? Habe mich natürlich vorher mit Klaus von Krosigk besprochen, habe gesagt, die und die Gräber wären es. Das macht auch alles inhaltlich natürlich Sinn. Da konnte man ein Programm drumherum strecken mit Musik und mit Texten und konnte das richtig aufziehen, die Sache, weil man braucht ja dann auch Publikum. Dann haben wir das gemacht. Charlotte von Kalb, Heinicke, Schleiermacher, Karl Lachmann, berühmter Altphilologe, an der Bergmannstraße und am Hanneschen Tor.
Und Sie haben aber auch noch irgendwas mit einer Friedhofs-App zu tun. Sie haben da Sachen gesprochen, richtig?
Das ist auch wieder hervorgegangen aus meinen Geschichten, dass ich das alles machte, diese Restaurierung mir in den Kopf gesetzt hatte und damit auch immer dann in Verbindung gebracht wurde und dass ich dann gesagt habe, Kinder, ich kann nicht immer und dauernd, es ist wirklich Arbeit. Und dann habe ich mit der Bergmannstraße, auch deswegen, weil ich da ganz in der Nähe gewohnt habe und weil auch die Eltern begraben sind, habe ich Laubhark-Aktionen gemacht. Mit dem damaligen Leiter des Friedhofsverbandes, dem Geschäftsführer, das war der Pfarrer Quandt, der auch zu meiner alten Gemeinde gehörte in Kreuzberg, und mit dem Friedhofsverwalter und der Tagesspiegel, mit dem habe ich das immer zusammen gemacht. Mit denen haben wir das angekündigt, haben ein schönes Foto gemacht. Meine tollste Überschrift, die wir einmal hatten. Da haben wir so mit den Laubharken da gestanden und das Laub hochgewirbelt und da stand über diesem sehr lustigen Foto die Rächer von Kreuzberg. Und das war großartig. Dann kommt hinzu, durch meine andere Arbeit kannte ich einen Abgeordneten aus Hamburg, der für die CDU im Bundestag saß. Der war der Berichterstatter für Kultur und Medien im Haushaltsausschuss. Das ist, das weiß keiner so richtig, glaube ich, in Deutschland, das ist das wichtigste Instrument ja überhaupt im Bundestag. Und dann trafen wir uns wirklich durch Zufall in einem Restaurant außerhalb von Bayreuth während der Festspiele. Und er kam beim Dessert und sagte, Herr Schatz, können wir mal eben reden über die Sachen, worum geht's da, welche Gräber? Ich sage, na das und das und das und das. Aber Menzel-Jubiläum ist ja erst im nächsten Jahr. Und er sagte, ja, aber können wir den nicht schon dieses Jahr machen? Hat ja manchmal finanzielle Zwänge, dass noch Geld übrig ist oder so, ne? Also gut. Dann sagte er einen richtigen Satz natürlich, nicht, dass einer denkt, der Bundestag schmeißt das Geld einfach so raus. Können Sie mir die Gräber mal zeigen, damit ich im Haushaltsausschuss, wo er mit seinem Pendant von der SPD aus Hamburg zusammen operieren musste und gemeinsam sich ja Verbündete suchen musste für seine Vorhaben. Jeder muss ja kämpfen dafür, dass er Mehrheiten findet für seine Gelder. Ja. Und ich sage, selbstverständlich, dann haben wir uns in Berlin getroffen. Und dann sind wir zusammen, Hallisches Tor, über den Friedhof gegangen und ich habe ihm allerhand erzählt über die Gräber und das. Da sagte er, Herr Schatz, das, was Sie mir erzählen, das müssten wir den Leuten erzählen. Das machen wir dann so mit einem QR-Code, den kleben wir hinten auf den Grabstein und Sie sprechen das, machen Sie mal. Ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bin nach Hause, habe ich so Ecke und Technik, wie soll das alles gehen? Eins war mir sofort klar. Ich klebe keinen QR-Code auf einen Grabstein. Ich restauriere nicht monatelang Gräber, um auf irgendein historisches Grab einen QR-Code zu kleben. Rausgekommen dabei sind 77 Stunden Kurzporträts, diese App Und Website heißt wo sie ruhen, wo-sie-ruhen.de. Ja. Ich wurde dann gefragt, wie wollen wir es denn machen? Ich sage, na, ich denke mal fürs Publikum, mich würde interessieren, wenn ich nicht aus der Stadt bin, wie ist denn der Friedhof zustande gekommen? Warum ist der da, also ein Friedhofsporträt? Und dann über Gräber, die ausgewählt wurden nach verschiedenen Aspekten, entweder weil das vom Denkmal her so wertvoll war, weil bei Menzel eine Begasbüste noch steht, weil Gustav Gründgens so berühmt war, die Grabplatte ist ja nur seine Unterschrift in Hamburg da, da siehst du ja weiter nichts. Das habe ich tatsächlich alles eingesprochen und das war ein tolles Arbeit.
Toll. Der Mann kümmert sich also zum Beispiel um Friedhöfe, wie wir gerade ausführlich gehört haben. Wo werden Sie denn sein, wenn es mal zu Ende geht?
Wie geht's zu Ende?
Ja.
Ich habe noch so viel zu tun, ich habe keine Zeit für ein Ende.
Na, Sie können ja noch 100 werden und dann sind es noch mehr als 30 Jahre.
Also ich habe immer gedacht, ach ja, 100, wenn man gesund ist einigermaßen, 100 werden müsste toll sein, weil man ja erst in der Rückschau, das begreife ich ja jetzt schon seit einigen Jahren, in der Rückschau Dinge ganz anders überblickt. Aber seit Jahren diese ganzen Kriegsgeschichten, diese ganze Politik in Deutschland, die nicht vorankommt, die ankündigt und nicht einlöst, die die Menschen unzufrieden zurücklässt in diesem Land und nicht, dass einer immer mal
aber
meckert.
Die Menschen müssen natürlich auch. Also
ja, Moment,
das
Moment,
ist
Moment.
Mal noch, noch ein anderes
es
Thema.
Es ist schlecht moderiert. Es ist schon seit der letzten Legislatur Merkel schlecht moderiert. Und es war bei Scholz schlecht moderiert und jetzt ist es auch nicht besser. Und dieses ganze Drumrum, egal wie ich es finde, es macht was mit einem. Mm. Und da habe ich gedacht, ach nee, willst du wirklich 100 werden? Mm. Aber ja, vielleicht 120.
Vielleicht 120. Und Herr Schatz, was halten Sie denn von der Idee, die ich zumindest als Gedanken auch in diesem Podcast immer mit reinbringe, zu sagen, wenn ich Dinge, die mir wichtig sind in meinem Leben, nicht mehr machen kann, dann möchte ich als jemand, der selbstbestimmt lebt, und zwar in einem Sinne von, ich mache Dinge, die mir Spaß machen, die im günstigsten Fall für die Gesellschaft auch gut sind, und das kann ich alles nicht mehr machen. Dann sage ich, ist jetzt auch gut und schaffe es hoffentlich, selbstbestimmt in den Tod zu gehen. Können Sie sich sowas vorstellen? Ich meine, die Kessler-Zwillinge haben es gerade gemacht.
Und gleich zweimal.
Und gleich doppelt. Wie sich das gehört für die Zwillinge.
Das ist eine Sache, über die ich überhaupt nicht nachgedacht habe und die spontan für mich im Moment überhaupt nicht in Frage kommt. Aber man weiß doch nicht, ob ich nicht morgen oder in 30 Jahren in eine Situation komme, wie wo ich mir das vielleicht wünschen würde.
Ja, wenn man schwer krank wird und man hat nichts vorbereitet, dann war's das. Dann könnte es sein, dass man noch
10, 20, 30... Aber es wäre doch konsequent nach dem, was wir über mich geredet haben.
Ach so, was das Planlose betrifft.
Ja, ja, nicht geplant.
Ja, das mag sein. Aber wenn man dann in dieser Situation vielleicht nicht mehr Herr seiner Sinne ist und sowas gar nicht mehr entscheiden kann, was ist denn dann? Und man sieht so vor sich hin, ist das erstrebenswert? Im Moment sieht's nicht danach aus,
das
aber man weiß
es
nicht.
Also worüber ich nachdenke ist, dass man vernünftigerweise in jedem Fall ein Testament machen sollte.
Ja,
wenn man
das
zu vererben hat, dass das eine, wissen Sie, ich denke eigentlich immer nicht so sehr, egal was ich mache, nicht so sehr an mich, ich denke immer an die anderen. Und so denke ich an meine Familie.
Aber stellen Sie sich mal vor, jemand anders muss entscheiden, ob jetzt der Stecker gezogen wird oder nicht bei Schatz.
Na, da muss er entscheiden. Ich gehe oft am Fasanenplatz vorbei an dem Lokal, wo Jack White seinen letzten Abend verbracht hat, wie wir im Nachhinein erfahren haben. Und was an dem Abend geschehen ist und was bis dahin geführt hat, mag sein durch eigenes Verschulden, mag sein durch Verschulden seiner letzten Lebenspartnerin. Ich weiß nicht, was da los war, wir waren nicht dabei. Das ist natürlich eine ganz schreckliche Geschichte, dass man, wenn man so weit kommt und das dann ad hoc oder auch geplant entscheidet, sowas kann ich mir für mich nicht vorstellen. Mhm. Habe auch keine Waffe zu Hause liegen. Mhm. Meine Waffe sind die Worte.
Aber es muss das ja auch keine Waffe sein.
Es nein, aber es ist so, nee, ich habe darüber nicht nachgedacht und kann das für heute auch nicht beantworten.
Und wo bleibt der Schatz, wenn es dann, egal wann es passiert ist und wie es passiert ist, liegt der auch
mit
so einem
Grabstein?
In den Himmel kommt der.
Ja.
Guck mal an.
Und da treffe ich dann alle wieder, wie Marlene Dietrich gesagt hat. Und sie glauben, da fliegen da oben alle rum, ist doch alles Quatsch. Hatte zu Maximilian Schell in dem Film über sie gesagt. Wunderbarer Satz.
Es wird einen Grabstein geben, um den sich später vielleicht irgendjemand so kümmert, wie Sie sich um die Grabsteine gekümmert haben, wie Sie es gerade beschrieben haben.
Naja, vielleicht steht dann da drauf, hätten Sie sich beeilt, hätten Sie mich noch sehen können oder und sowas. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Schwarz hören.